ein kleiner, drahtiger, magerer Mann, der sich in der S-Bahn meiner Mutter vorstellt mit so einem Nazi-Ledermantel als Arzt und zu ihr sagte, ich weiß, was dieses Kind hat. Dieses Kind gehört in eine geschlossene Anstalt. Es ist eine Zumutung. Sie können mit diesem Kind nicht in einem öffentlichen Verkehrsmittel fahren. Und meine Mutter war so bedrückt, die war nicht in der Lage, das abzuwehren. Und dann stehst du als Kind natürlich ziemlich allein.
Schutzlos.
Ja, schutzlos und dann, ja.
Also falsch, alles ja. Falsch an dir.
Alles war falsch an mir. Dann habe ich auch noch...
Wie ging das weiter dann in dem Zug?
Naja, also wir haben es dann erst mit homöopathischen Mitteln versucht. Man wusste eigentlich noch gar nicht, also die Psychologen, die hatten englische Bücher auf dem Tisch und man wusste eigentlich gar nicht, was das ist. Wie gehe ich mit einem Tick um? Die haben mich vollgepumpt mit Drogen, das kann ich euch nicht vorstellen. Bis zu 12 Tabletten am Tag.
Herzlich willkommen zu unserem Lieblingspodcast Gefühlsecht mit
Katinka Magnussen,
Cesar Trautmann und wir haben den wundervollen Ivo von Renner bei uns in der Küche. Heute sitzen wir mal in meiner Küche, weil bei dir der Fahrstuhl eingebaut wird im Haus und das wollten wir uns nicht gönnen. Richtig?
Könnte etwas lauter werden, ja.
Genau. Und wir haben uns heute für Vogelgezwitscher entschieden. Genau. Und danke, dass du gekommen bist, lieber Ivo.
Herzlich willkommen.
Mhm. Danke. Ist ja ein Heimspiel.
Ja, und viele Déjà-vus gerade schon am Tisch, habe ich das Gefühl. Weil du, Ivo, sagtest gerade, Sildorfer Kirchenweg, die erste
Bildagentur in meinem ersten Semester, die mir vermittelt wurde und auf meine ersten Bilder im ersten Semester guckte.
Also ihr seht, heute geht es ums Thema Kreativität unter anderem. Mhm. Und ich hatte gerade ein schönes Déjà-vu, weil wir haben jetzt 100 Folgen. Das war unser Ziel, 100 Folgen zu machen.
Das passt, ich werde 100 Jahre alt.
Guck mal, das nächste, es macht alles Sinn. Und wir haben hier, unsere allererste Folge haben wir hier, erste Corona-Woche gefühlt aufgenommen, draußen. Und es war so verdammt still, weil kein Flugzeug flog, kein Mensch hat gearbeitet im Garten, keine Rasenmäher, kein gar nichts.
Alle in Starre.
Und alle in Starre oder in Schockstarre.
Und jetzt komme ich.
Das war gerade für kurze Zeit wieder da, weil es hier so herrlich, der Frühling blüht draußen.
Wundervoll. Also, wir haben es gut, vor allem, weil du jetzt bei uns heute in der Küche sitzt. Wir haben uns bei der Emotion, ja, bei dem Emotion Award, standen wir auf einmal nebeneinander, weil ich auch da eine wundervolle Frau gesehen und begrüßt habe.
Ist sie ja.
Ja, die zum Glück ja auch schon bei uns war. Und du sagtest dann zu mir relativ schnell, weißt du, ich möchte ja auch so gerne mal zu euch kommen. Und ich so, wow. Jetzt ist es soweit.
Also ich muss noch mal sagen dazu, ich habe mir von Dagmar den Podcast zweimal angehört, obwohl ich ihr Leben ja kenne.
Ja, weil fast ich ja war quasi Teil davon.
Ich war ergriffen und berührt, dass ich mit dieser Frau verheiratet bin. Ja. Fand ich schon gut.
Ja, wir waren das auch. Und jetzt starten wir mal heute mit dir durch. Ihr seid logischerweise, da könnten wir eine extra Folge draus machen, auch ein wirklich besonderes Paar. Und jetzt hören wir aber heute mal deine Variante, nachdem wir und unsere Hörer und Hörerinnen die wundervolle Geschichte von Dagmar, zumindest einen Teil davon, schon gehört haben. Also, du fuhrst los und dann.
Ich fuhr los und dann?
Das ist bei uns zu Hause so ein geflügelter Begriff. Du bist nicht aus Hamburg.
Doch, ich bin Hamburger. Mein Vater, ja, ich bin Hamburger. Mein Vater ist aus Riga. Und meine Mutter ist aus Westfalen. Und die haben sich, wie man das früher dann unter der Hand sagte, man durfte ja darüber eigentlich wohl nicht sprechen in der Gesellschaft, bei einem Eheanbahnungsinstitut getroffen.
Ist das heutige Tinder, oder?
Ja, aber damals tat man sowas irgendwie offensichtlich noch nicht. Oder das war ziemlich geheim immer.
Meine Mutter Tinder macht ja heute offiziell auch keiner.
Oder kenne ich aber Leute, die auch ganz offen dazu stehen. Ja. Und ich finde es wunderbar, weil alle Möglichkeiten, die wir haben, sollten wir in irgendeiner Form nutzen. Wie unterschiedlich die Menschen das machen, das bleibt ihnen ja selbst überlassen. Und ja, wer davon dann plötzlich enttäuscht ist, weil er den falschen Mann oder falsche Frau getroffen hat, ja, der muss dann einfach sich nicht so tief einlassen. Man kann ein bisschen vorsichtiger rangehen.
So, aber soll lustig bleiben, ne?
Ja, also meine Mutter war 19 Jahre jünger und war mit 32 natürlich dann nach dem Kriege, wo es ja keine Männer waren, die lagen ja alle unter der Erde, spät dran. Da kam ich dann.
Du kamst direkt?
Ja, sie hat gesagt, dein Vater hatte wohl Angst, dass ich weglaufen würde. Also, keine Ahnung. Ich war, jetzt sind wir beim komischen Thema, mein Vater war nicht die große Liebe meiner Mutter. Das spielt natürlich in der Reihenfolge der Gefühle eine große Rolle. Die große Liebe meiner Mutter war ein französischer Kriegsgefangener für über 4 Jahre lang auf einem Bauernhof in Westfalen.
Mhm. Und auf dem sie lebte? Auf dem sie lebte?
Auf dem sie arbeitete.
Arbeitete.
Meine Mutter hatte es immer mit Bauernhöfen zu tun. Mhm. Und wenn das rausgekommen wäre, hätte man den sofort erschossen und meine Mutter wäre ins KZ gekommen. Also es war schon eine sehr riskante Sache. Mhm. Das durfte man überhaupt gar nicht.
Und dann, wie toll, dass du das weißt.
Ich weiß inzwischen ganz viel. Das liegt daran, dass ich Therapien gemacht habe und Familienaufstellungen und dann fängst du plötzlich an, sagst du, also Familienaufstellung, dieses Thema, wo ich jetzt übrigens gerade eine 2-jährige Weiterbildung mache. Mhm. Nicht, weil ich Therapeut werden will, sondern einfach, weil ich im Leben ein Stück weiterkommen möchte.
Auf einer anderen Ebene vor allen Dingen, oder?
Ja.
Also, weil du bist ja Aufstellung wahnsinnig weit. Also da ist, ich liebe das ja. Ich brenne da ja auch für. 4 Wochenenden im Jahr sind immer geblockt.
Mhm. Ja. Und dann kommen Fragen und dann fängst du an zu fragen und dann ergeben sich aus den Antworten wieder ganz neue Strukturen und sagst, da stimmt doch jetzt irgendwas nicht. Und dann gehst du den Dingen nach. Und ich habe meine Mutter mehrmals in den späten Jahren, die ist 102 geworden, deswegen weiß ich ja, dass ich 100 werde, an die Hand genommen und sie gefragt. Und dann kommen sie so mit den klassischen Ausreden und sage ich, Mami, nein, jetzt sag mir doch mal bitte.
Stimmt doch nicht.
Und dann plötzlich... Diesen Franzosen habe ich übrigens in einem Geburtstagsbuch gefunden. Da habe ich gesagt, wer ist das? Und dann guckte sie mich ganz groß an. Übrigens auch, ich muss gucken, ich könnte das ganze Leben ja hier erzählen. Aber interessant, sie hat gesagt, sie sagte im Alter von Anfang 90 oder so, so mit einem melancholischen Blick, ja, ich denke schon immer noch an ihn, aber vielleicht ist er jetzt ja auch schon tot. Mhm. Das heißt, es ist eine unerfüllte Liebe, und das ist schon ziemlich scheiße.
Ja. Aber die Zeit, die sie hatten, war ja offensichtlich wundervoll.
Ja, die war sicherlich gut. Und die mit meinem Vater muss auch für eine Zeit lang sicherlich dann auch gut gewesen sein. Mhm. Aber trotzdem, wir wissen ja, wie das mit den unerfüllten Dingen ist, die sich nicht lösen lassen.
Lebt das in dir weiter, ein Stück?
Ja, mit der unerfüllten Liebe nicht, nein. Aber... Das macht, natürlich macht das irgendwas mit einem, ne? Ist klar. Mhm. Sei es, dass du als Kind beobachtest einfach, wie deine Eltern miteinander umgehen. Sie hat gesagt, 10 Jahre nachdem mein Vater tot war, der starb sehr früh. Mein Vater war 52, als ich auf die Welt kam. Und er starb, als ich 20 war. Und dann sagte sie später mal, na, dann war es auch gut, dass er tot war. Mhm. Sie war sehr pragmatisch. Aber ist auch kein so ganz schöner Satz, ne?
Nö.
Auch wenn er realistisch ist.
Ja, und du bist, glaube ich, Einzelkind?
Ja, ich bin Einzelkind.
Und warst du verantwortlich für deine Mutter?
Nein. Habe ich mich auch nie gefühlt. Im Gegenteil, meine Mutter ist, ich habe in der Beerdigungsrede, die wir bei uns zelebriert haben zu Hause, sie als Dienerin bezeichnet, weil sie hat ihr ganzes Leben in Liebe gedient, immer anderen Menschen. Sie hat meinem Vater gedient, er war ein Patriarch, sie hat ihre Mutter gepflegt, sie hat für mich immer gesorgt. Ich bin mit 28 von zu Hause ausgezogen. für Italiener ganz normal.
Ja.
Aber
das ist ganz schön, dass du das noch nachschickst.
Das war auch nicht falsch, weil ich habe studiert, alles war ein bisschen spät bei mir und das ganze Geld, was ich nebenbei in Baufirmen und in Lagerhallen und so verdient habe in den Semesterferien, das habe ich dann in Kameras und solche Sachen reingesteckt. Ich war immer ein sehr fleißiger. Wenn ich rückwirkend gucke, muss ich sagen, ich habe eigentlich immer was gemacht, von morgens bis abends. Und deswegen brauchte ich diese 8 Quadratmeter zu Hause und das Labor war unten in der Waschküche. Und ich arbeitete dann schon fürs Zeitmagazin, mit denen habe ich angefangen nach dem Studium. Ich habe ja Grafikdesign studiert und nicht Fotografie. Also ich bin, wenn du so willst, als Geschichtenerzähler und Autodidakt zu denen gekommen. Mhm. Die fanden mich von vornherein so mega für mich. Ich musste mich erst mal daran gewöhnen, dass mich im Leben für das, was ich machte, irgendwo jemand gut fand. Das war noch ein bisschen neu.
Und das war davor anders?
Ja, ich habe einen sehr schwierigen Schulweg und ich habe hab 8 Jahre lang eine Kindheitsneurose gehabt mit einem Tick, der aber so schlimm war, dass die Leute auf der Straße mit dem Finger auf mich zeigten.
Nämlich, was, wie äußerte sich das?
Mit Gesichtsverzerrung und Umdrehen, und aber ich lief schon rum wie ein kleiner Zombie zum Teil. Und eines dieser Schlüsselerlebnisse, die wirklich mich auch geprägt haben, ist ein kleiner, drahtiger, magerer Mann, der sich in der S-Bahn meiner Mutter vorstellt mit so einem Nazi-Ledermantel als Arzt und zu ihr sagte, ich weiß, was dieses Kind hat. Dieses Kind gehört in eine geschlossene Anstalt. Es ist eine Zumutung. Sie können mit diesem Kind nicht in einem öffentlichen Verkehrsmittel fahren. Und meine Mutter war so bedrückt, die war nicht in der Lage, das abzuwehren. Und dann stehst du als Kind natürlich ziemlich allein.
Schutzlos.
Ja, schutzlos und dann,
Also falsch, alles falsch an dir.
Alles war falsch an mir. Dann habe ich auch noch...
Wie ging das weiter dann in dem Zug?
Naja, also wir haben es dann erst mit homöopathischen Mitteln versucht. Man wusste eigentlich noch gar nicht, also die Psychologen, die hatten englische Bücher auf dem Tisch und man wusste eigentlich gar nicht, was das ist, wie gehe ich mit einem Tick um. Die haben mich vollgepumpt mit Drogen, das kann ich euch nicht vorstellen, bis zu 12 Tabletten am Tag. Also alles
mögliche. Also das Ritalin der alten Schule oder alles wahrscheinlich?
Ja, alles um rein, was man
passend
so hat.
Zu machen.
Ja, um ja, passend.
Das war ja früher so. Das ist heute ja zum Teil immer noch so.
Ja.
Wie kriege ich das Kind passend?
Und dann habe ich auch noch schulischen Leistungsabfall hingekriegt. Also den Tick habe ich mir laut Familienaufstellung zugelegt, um meine Eltern zu bestrafen. Dazu kam...
Womit?
Damit, dass ich nicht mehr vielleicht auch den Erwartungshaltungen meiner Eltern entsprach und vor allen Dingen meines Vaters nicht. Der muss wohl eine Erwartungshaltung gewesen. Also wir haben mal später herausgefunden, ich bin ein unterdrücktes, hochbegabtes Kind, aber ich habe 9 Jahre Volksschule hinter mir.
Und hochsensibel obendrauf. Also ich will nicht reingrätschen, und hochsensibel obendrauf.
Sieht so aus, ne?
Könnte man mal denken zwischendurch.
Dann habe ich die mittlere Reife mit Ehrenrunde in 3 Jahren auf einer Handelsschule gemacht. Dann fiel ich auf der Fachhochschule für Gestaltung durch die Prüfung durch. Dann landete ich auf einer privaten Malschule, erlebte mit 19 nochmal sowas wie eine späte Pubertät. Mhm. Da war ich dann aber schon richtig exzellent, kam dann wegen Hochbegabung auf die Fachhochschule, habe mich dann entschlossen, weil meine Eltern immer mir gesagt hatten, du musst Beamter werden, du bist so zart und du bist so ängstlich und du kannst im Leben so nicht bestehen, habe ich gedacht, okay, dann machst du wenigstens höheres Lehramt. Dann habe ich das Abitur nachgemacht und dann, als ich im 5. Semester war, sagte ein Professor dann zu mir, legen Sie mal, es war inzwischen eine Buchillustration, legen Sie mal Ihre Mappe hin. Sie wollen weder Lehrer werden, noch wollen Sie Illustrator werden. Sie wollen Fotograf sein. Ich sehe Sie nur mit der Kamera rumlaufen. Gehen Sie mal eine Woche nach Hause und denken Sie mal darüber nach. Und das war, und solche Menschen muss man natürlich treffen im Leben. Und das ist der große Segen.
Wer war das? Wie hieß der?
Der hieß Gero Flurschütz. Vor ein paar Jahren hat er noch gelebt. Ich habe immer noch eigentlich das Bedürfnis, ihm das nochmal zu sagen. Mhm. Sollte ich nochmal machen bei der Gelegenheit. Mhm. Weil das ist die ganz große Weiche gewesen.
Ja. Wie lange man darauf manchmal warten muss, ne?
Ja.
Also muss, weiß ich nicht, aber.
Für manche Menschen kommt diese Weiche ja nicht.
Ne? Nee, du musst ja auch irgendwie offen dafür sein. Ja. Muss ja schon der richtige Moment und die richtige Person.
Und auch mutig sein, ne? Weil in dem Moment, also sich gegen all das, ich sag mal, die Eltern sind ja in den meisten Fällen die, zu denen man aufschaut und die das, was sie sagen, das nimmt man ja ernst. So, ja, sich dagegen zu wehren und dann...
Ich habe mich nie groß gewehrt, aber da kam, also wehren war nicht mein Thema, aber Erkenntnis.
Nee, die Spannung hast du ja auch dann schön in dir behalten in der ganzen Zeit.
Ja,
also, diese Ticks, die du beschrieben hast, fühlen sich für mich als ob da irgendwie so eine Hochspannung durchläuft, die nicht rauskommt in dem Moment.
Ja, und dann habe ich, wie gesagt, dann bin ich mit 28 ausgezogen.
Nachdem der das gesagt hat?
Nein, das war schon 73 oder 74, ich war ja im Studium. Mhm. Und abgeschlossen habe ich dann im Grunde genommen mit Grafikdesign und Magazingestaltung und habe einfach 50% fotografiert. Es ist, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist und ob das so geht, aber im Grunde genommen ist es ja für eine Hochschule immer wichtig, dass sie gute Leute rausbringt. Ganz egal, was sie machen. Ich hatte einen Freund, der hat eine Mischung gemacht aus Grafikdesign und Modestudium. Dem haben sie ein Diplom gegeben, wo beides drin stand. Macht auch Sinn. So. Der war genial, der wurde weltberühmt danach.
Aber das gab es eigentlich nein, offiziell
den,
nicht.
Den Gang gab es so nicht. Aber das macht so einfach. Jo, für die Zeit. Sollte man ja tun, ne?
Wenn ja, jemand sollte man viel mehr tun.
Ja.
Statt irgendwie die rigide Struktur zu bedienen.
Ja.
Könnte was sein, was du auch getan hast. Aus dieser rigiden Struktur irgendwie rauskommen wollen.
Ja, die Strukturen waren natürlich sehr vorgegeben. Also ich musste mit 14 Jahren bei meinen Tanten, was ich gar nicht mochte, den Handkuss zelebrieren bei Anlässen. Mein Vater kam aus einem sehr großbürgerlichen, wohlhabenden Hause aus Riga. Wir haben therapeutischen Weiterbildung, die ich gerade mache, hatten wir neulich ein Wochenende, wo es um Trauma ging. Mhm. Also das Trauma, wir haben keine zweiten Weltkriegstraumen in unserer Familie, aber bei meinem Vater im Ersten Weltkrieg. Mein Großvater ist als Zivilist im April 1918 von einem russischen Frauenkommando öffentlich hingerichtet worden, weil er reich war, eine Brille trug und studiert hatte. Mhm. Das machte man damals so. Es ist falscher Platz, das hat jetzt mit Russen nichts zu tun. Ist einfach, du lebst zur falschen Zeit am falschen Platz und dann bist du eben dran auf dieser Welt. Das ist dann deine Geschichte. Mhm. Und die Kinder mussten zugucken. Und damit sie gleich wussten, das hat meinen Vater traumatisiert und die Geschichten hat er mir natürlich immer alle anders erzählt. Und da sind wir bei dem Thema Lüge und wie gehen wir mit einer Lüge um, die ja unterschwellig immer um dich rumschwirrt dein ganzes Leben.
Naja, oder andersrum die Wahrheit.
Oder also die Wahrheit.
Und, wenn man sich nicht traut, die Wahrheit.
Ja.
Also es hatte ja einen das Selbstschutz war von deinem Schmerz, Vater.
Schmerz verdrängt. Ne?
Ja, was ja gesund ist an vielen Stellen.
Ja.
Bis Punkt X.
Und von daher hat er, und er selbst hatte, wenn er sich betrachtet hatte, vermutlich versagt, weil er musste sein Studium abbrechen. Weil seine Mutter das Geld zum Fenster rauswarf. Dazu muss man sagen, also es ist jetzt eigentlich nicht die Geschichte, glaube ich, hier, aber trotzdem, also sein Vater wurde hingerichtet und seine Mutter wurde verschleppt und war dann Dienstmagd bei einem russischen General in Moskau.
Okay. Und das ist schon eine besondere...
Es ist von ganz oben nach ganz unten. Mhm. Und seine Brüder wuchsen beim wuchsen dann beim jüdischen Bäcker unten im Souterrain auf. Die wohnten an dem schönsten Platz in Riga mit einem riesengroßen Haus. Ja, und dann, ja, da habe ich das alles erst so zum Teil über die Familienaufstellung nachforschen können.
Mhm. Und gibt es Mitglieder aus deiner Familie, mit denen du noch darüber sprechen konntest? Oder hast du das wirklich haarklein, so
Nein, ich habe verschiedene by step? Vor 12 Jahren ungefähr, als ich diese Aufstellung gemacht habe, habe ich dann begonnen, mit Familienmitgliedern zu reden. Die werden jetzt langsam sehr alt und wie das oft so bei Familien ist, die bröseln auseinander. Ich habe mütterlich und väterlicherseits 21 Vettern und Cousinen. Hm. Die sind dann irgendwie alle so verschwunden. Also es gibt noch einen, mit dem ich, den will ich noch eine Sache fragen. Aber
und der ist auch so interessiert daran, weil
ich finde, kommt mit Fakten, die er weiß. Der ist über 80, der weiß eben einfach noch Dinge. Der ist da oben noch geboren und so. Das ist ja. Dabei hat sich dann auch rausgestellt, dass ganz offensichtlich mein Vater Jude ist, weil seine Mutter Jüdin zu sein scheint und sein Vater von beiden Seiten. Also auch das, darüber ist nie gesprochen worden. Nun haben die das allerdings abgelegt, weil der Vater meiner Großmutter, der wollte, wir reden jetzt übers 19. Jahrhundert, nicht? Das geht durch den Sprung das aufgrund des Alters meines Vaters sehr weit schnell zurück. Der wollte Lehrer werden für die Kinder des Zaren und der Zar wollte auch keine Juden haben. Und wie das dann eben manchmal so ist, man lässt die Sachen dann so ein bisschen fallen. Ne? Aber wie gesagt, das sieht so aus, man kann das nachweisen, es gibt ja ein jüdisches Gen. Mhm. Und wenn man das gründlich macht, kostet das 650 Euro. Und ich muss sagen, ich kann auch so ohne 650 Euro ganz gut damit leben.
Ob du das jetzt
bin oder nicht bin. Also, aber es gibt sehr viele Hinweise.
Was spricht dagegen? Also es kann ja nur sein,
es spricht eigentlich nichts dagegen,
dass du es bist und dass das ein Teil deiner Geschichte und deiner Wurzeln
ist. Es ist irgendwie Teil der Wurzeln, ja.
Genau, deiner Familie und du bist ein Teil.
Wie, also ich stehe noch, wenn ich das so höre, dann stehe ich noch auf der, wenn ich jetzt so diesen Familienstammbaum vor mir habe, dann bin ich da noch an der ersten Stufe unten, trotz meiner diversen Aufstellung. Dann sickert mal hier was da und da kommt mal ein Gefühl und so weiter. Mhm. Wie verarbeitest du das alles? Weil es ist so viel Information. Packst du es irgendwie, ich nehme immer Bleistift und fange da an und dann kommt da wieder was dazu und da wieder, weil das ist ja so irrsinnig viel. Jetzt mal ganz pragmatische Frage.
Ich würde mal einfach sagen, ich kann das. Aber diese Dinge zu verarbeiten, habe ich ja schon als Kind gelernt. Mhm. In diesem Krankheitsstadium und dann dieser Spießrutenlauf mit Schule war ja eben auch einfach übel. Alle meine Freunde waren auf dem Gymnasium. Das war eben auch so ganz lustig. Ich hatte einen Jungen aus der Volksschule, mit dem fuhr ich Fahrrad, aber meine Freunde blieben. Normalerweise wirst du ja aussortiert. Also ich war irgendwo mit all diesen Jungs, mit einigen bin ich heute noch befreundet, vor allen Dingen mit einem.
Ja, schön.
Erste Klasse, dritter Tag. Mhm. Wie heißt du denn? Sage ich dir erst, wenn du mit mir spielst. Oh. Das war mein Freund Knut.
Wahnsinn.
Und der macht eine...
Also mit Erpressung schon mal angefangen.
Ja, erstaunlich, ne?
Ja, kommt in Not raus.
Ich war nicht in Not, ich hatte viele Freunde.
Ja, aber mit dem wolltest du spielen?
Offensichtlich.
Und was wolltest du von dem?
Ja, ich habe das mit Nachdruck forciert.
Ne? Ja, toll.
Naja, ist ja offensichtlich bis heute noch nicht zu Ende, die
Geschichte. Ich habe gestern noch mit ihm telefoniert.
Hm.
Nächste Frage.
Nee, wir sind noch nicht fertig.
Ich bin gerade in der, ich finde das ganz schön eigentlich.
Sag nochmal, wie er heißt. Wie heißt er nochmal?
Knut.
Knut. Mhm. Okay, und dann Petersen. Hat er mit dir gespielt?
Der hat mit mir gespielt, ja. Knut war immer sehr anders. Und aber wir haben bis heute einen wirklich interessanten, regengeistigen Austausch, weil wir letztlich, sage ich mal unterm Strich, ein gleiches soziales Verhältnis zur Welt haben. Das ist ja immer die Basis. Aber er studierte Schiffsbau, dann Maschinenbau, weil die Japaner anfingen, Schiffe zu bauen, hat er gesagt, vorsichtshalber. Mhm. Dann war er bei Blohm und Voss, dann ging er eines Tages zur Shell und vor 15 Jahren oder was sagte er, ich bin jetzt sowas wie der James Bond bei der Shell. Mhm. Ich habe den Schlüssel zum Töten, hätte ich beinahe gesagt. Mhm. Ich habe die Lizenz, jede Plattform auf dieser Welt innerhalb von 24 Stunden zu schließen, wenn sie den Umweltkriterien nicht entspricht. Also weißt du dann, wo er gelandet ist. Und das war schon interessant. Der macht eben ganz was anderes wie ich. Ne?
Naja, aber du sagtest, der war ganz anders.
Anders. Ja. Und das war es bei mir auch.
Genau, das Stichwort ist ja, also du hast jemand anders gesucht, der auch ganz anders ist.
Wir haben ja nun, Dagmar und ich haben ja eine Menge andere Freunde. Mhm. Ich hatte Fotografenfreunde, hatten wir früher einen. Das war mal ein Zufall. Alle anderen kommen aus irgendwelchen anderen Berufen und vor allen Dingen sind die Freunde im Durchschnitt jünger als wir. Mhm. Das hat natürlich ein bisschen was mit uns zu tun. Also, wie gesagt, wenn die Leute dann anfangen, von der Bühne runterzugehen und sich vor die Bühne zu setzen, dann bin ich nicht mehr dabei. Weil ich gehöre auf eine Bühne, ganz egal, was ich mache. Und wenn das mal vorbei ist, dann ist Schluss.
Okay. Dann nochmal konkreter. Also, was heißt das, du gehörst auf die Bühne? Also das Bild habe ich, aber...
Ich bin jemand, der was schaffen muss und was schaffen möchte.
Was gesehen werden will.
Ja, auch gesehen
werden... Weil du kannst ja auch im Garten ein Baumhaus bauen und dich selbst freuen.
Ja.
Kann man.
Das kann man auch. Ja, ich denke, der Anspruch gesehen zu werden, der hat natürlich dann seine Vorgeschichte, der ist nach wie vor da. Ja, das mag schon sein. Wobei es gibt so eine neue Erkenntnis auch, wir haben ja jetzt inzwischen zwei Enkel und für die da zu sein, das ist ja so, als ob du nochmal Kinder hast. Du hast die
anders,
genauso,
ne? Ohne Druck irgendwie.
Das sagen immer alle. Kann ich gar nicht sagen. Weiß ich nicht, ob das ohne Druck ist. Sie sind nicht jeden Tag da. Also meine Stimme, die ja heute so ein bisschen klingt wie von Sky Dumont, aber nur heute. Das ist mit der leichten Erkältung dann wieder weg demnächst. Die habe ich mir zugezogen, weil dieses Enkelkind irgendwie nachts auf meinem Gesicht geschlafen hatte und der war völlig verrotzt. Der hat wirklich auf meinem Gesicht gelegen. Und
gehören ja zwei dazu, ne?
Ja, und was ich dazu sagen möchte ist, wenn er es nicht mehr tut und du hast es nicht gehabt, dann hast du es verpasst. Mm. Das ist ja ein Suchen nach Nähe und Akzeptanz. Mm. Das hat doch eine ganz tolle Seite. Dass die Nacht etwas schlaflos war und dass ich jetzt eine Erkältung habe, ist dann ein Nebeneffekt. Aber den nehme ich auch gerne in Kauf.
Ja, das stimmt. Wie nah warst du mit deinem Vater?
Auch sehr. Nicht mit meiner Mutter.
Ah.
Mit meinem Vater körperlich nah. Meine Mutter habe ich nie nackt sehen, dollen dürfen. Und
bis zum Schluss nicht, weil die hat, glaube ich, bis zum Schluss bei euch gewohnt,
doch,
ne?
Zum Schluss, ja. Als sie dann mal, sie hatte die letzten 2 oder 3 Jahre einen künstlichen Darmausgang und dann war ihr ein Malheur passiert und sie rief dann und wir hatten eine Einliegerwohnung, man konnte da durchgehen bis zu ihr und dann drehte sie sich um im Alter von, weiß ich nicht, 98 oder 99 oder 100 Jahren, vielleicht war sie auch schon 100, nackt auf dem Badewannenrand und sagte: Hättest auch nicht gedacht, dass du deine Mutter noch mal nackt in die Badewanne setzen musst. Mhm. Da habe ich nur gesagt, weißt du, wenn der Himmel es nicht entschieden hätte, dann wäre es jetzt nicht so. Oh, es macht schon Sinn, weil das ist auch gleichzeitig ein Abschied nehmen. Ne? Weil du siehst, ein Körper verfällt und geht und dann kann der Mensch nicht mehr. Und ich muss sagen, natürlich ist der Anblick nicht schön, aber eigentlich bin ich auch ganz dankbar dafür.
Ja, muss der schön sein?
Nö.
Der ist ja in erster Linie berührend, ne?
Ja.
Egal wie.
Ja.
Also egal, was dein Auge sozusagen sieht.
Es riecht nicht so gut. Aber bei kleinen Babys auch nicht.
Ja, ist trotzdem aber noch anders.
Ja, ist schon anders, ist deine Mutter. Nein, aber das haben wir schon gut hingekriegt. Also das Verhältnis zu meiner Mutter, bevor ich eine Therapie gemacht habe, es ist jetzt vielleicht 20 Jahre her, habe ich Imaginationen gemacht. Mhm. Genau 23 Stück. Und was bei mir ziemlich gut funktioniert hat.
Ja, du bist ja auch ein Mann der Bilder.
Bitte?
Du bist ja auch ein Mann der Bilder.
Aber man muss sich da auch reinfallen lassen können.
Ja, ne? Ja, besser ist es. Mhm.
Und dann kam ich eines Tages über den Grabbeltisch von Karstadt und eine dunkle Tür und einen reißenden Bach in diesen Bildern in einen Spiralschlauch. Wir kennen diese Drainageschläuche aus dem Garten, so große, dicke Dinger, so gelbe oder orangene, die sich so biegen lassen. Und ich fliege also durch sowas Ähnliches, das war etwas menschlicher aus, völlig schleimig. Und dann kommt eine Öffnung und dann komme ich ans Licht und kann es ja natürlich in Kurzform, es dauert natürlich so eine Imagination. Und dann sagt sie: Was siehst du da? Ich weiß es nicht, so was wie Oberschenkel. Und ich sehe die Nasenspitze meiner Mutter und ich sah so einen Schamberg. Naja, jedenfalls, das dauerte also, weiß ich nicht, Viertelstunde, halbe Stunde oder 20, wie lange auch immer. Und dann werde ich immer wieder gefragt, was macht deine Mutter? Ich sage, nichts. Ich liege hier und ich friere und ich liege da. Und das dauerte dann noch eine Zeit und dann fing ich an, diesen Raum zu beschreiben, wie der gekachelt war und wer da noch lag. Und links standen 5 oder 6 junge Ärzte in weißen Kitteln am Fenster. Also ich nahm dieses Bild als Erkenntnis mit nach Hause. Und
welche Erkenntnis?
Naja, dass da vielleicht was war. Das hat mich wahnsinnig misstrauisch gemacht. Also meine Geburt gesehen zu haben. Und dann habe ich 2, 3 Wochen gebraucht und dann waren wir allein zu Hause. Dagmar mit den Kindern war weg. Und dann habe ich mich mit meiner Mutter auf die Terrasse gesetzt. Wir haben so ein großes Waldgrundstück, da kann uns keiner stören. Und dann habe ich sie erstmal an der Hand richtig festgehalten und gesagt, Mami, erzähl mir doch nochmal von meiner Geburt. Und dann fing sie wieder an. Ja, und neben mir, da lag dann eine 17-Jährige und die schrie und die stellte sich an und die Schwester war so ein alter Dragoner und die hat gesagt, wenn man so jung ist, dann tut es eben noch weh. Naja, und
es ging um die Nachbarin.
Ja, es ging immer um die Nachbarin. Und und als ich dann aufgewacht war, da sagte die Schwester, schauen Sie mal, es ist ein Junge und du warst auch schon hübsch angezogen. Und dann hat sie dich zurückgelegt in die Krippe.
So.
Sag ich mal, dazwischen? Naja, das sind wahrscheinlich ein paar Minuten vergangen. Also, ich forderte sie auf, sie erzählte mir die gleiche Geschichte wieder. Und dann sag ich, Mami, ich möchte wissen, wie ich aus deinem Körper rausgekommen ist. Wie hast du das erlebt? Ja, sagte sie, das war ja eigentlich ganz unerhört. Die haben mir einfach Lachgas gegeben. Ja, und als ich dann wieder aufwachte, da warst du ja, wie gesagt, schon angezogen und lagst in der Krippe. Da sage ich, ich habe unseren Sohn Cecil bei, sag mal, auf dem Bauch liegen gehabt. Dann habe ich ihn gewaschen, dann habe ich ihn angezogen. Das kannst du auch nicht in 10 Minuten, wenn du das vorsichtig machst. Also ich meine, gut, mein 10 Minuten, Viertelstunde, wenn du wirklich so ein Dragoner bist. Aber das dauert doch. Ja, weiß ich auch nicht. Also ich wollte ja auch gar kein Lachgas haben. Dann sage ich, und zu deiner rechten Seite war doch, da lagen doch noch 2 oder 3 Frauen. Ja, sagte sie, ich sage, hinter so einem Gummivorhang. Ja, so ein Gummivorhang. Und dann war hinten ein Fenster. Ne? Ja. Und links daneben standen 5 oder 6 junge Ärzte. Und dann sagt sie, habe ich dir das denn mal erzählt? Oh, und ich sage, ich erzähle dir, wie es weitergeht. Mm. Und da habe ich gesagt, scheiße, das funktioniert. Das heißt, ich habe in diesen Imaginationen meine Geburt wieder gesehen. So weit bin ich zurückgegangen. Und das war so eigentlich mein erstes...
Nicht nur gesehen, sondern ja auch gefühlt.
Und da habe ich das erste Mal im Leben gedacht, da kann sich auch noch mehr rausfinden. Das ist ja wirklich interessant. Das ist ja wirklich toll.
Aber das hast du nicht nur gedacht.
Nein, mir war natürlich auch klar, warum ich bis heute immer, inzwischen reduziere ich das ja auf 3 Minuten, jeden Morgen heiß duschen muss.
Und die ist kalt. Ich wollte gerade sagen, dieses Gefühl von, dass dir kalt ist.
Das Gefühl von Kälte ist nie weggegangen.
Ja.
Und von allein sein?
Auch nie. Also dieses Gefühl, zu wenig Körperlichkeit zu bekommen, das klemmt in mir nach wie vor drin. Das werde ich auch nicht mehr los. Ich habe jetzt noch meine Enkel zusätzlich, die liegen ja auf meinem Gesicht.
Genau. Ich wollte gerade sagen, es gibt so eine wundervolle, eigentlich die Körpertherapie-Basisübung, wo man einfach nur liegt und einer vorne, einer hinten, das Sandwich und dann einfach liegt.
Ja, oder als Haufen.
Ja, Haufen auch gerne.
Das ist auch eine meiner Lieblingsübungen.
Haufen,
alle aufeinander. Untereinander, also it's a way to go,
ja.
Bis dahin.
Ich liege auch noch nicht in der Mitte, so viel kann ich sagen, außen schaffe ich ganz gut.
Ja, aber ist doch Wahnsinn, ne? Wie lange wir da brauchen, also das Thema Lachgas kenne ich auch und ich bin ein Tick jünger als du, also meine Geschwister und ich sind in den 60er Jahren geboren und meine Mutter sagt das im Nebensatz, also alle betäubt.
Und es ist kein Nebensatz, ne?
Ja.
Es ist.
Weil es eben so normal war.
Ja, scheiße.
Ja.
Da sind echt wirklich Dinge passiert.
Genau. Und wie ist deine Mutter dann damit umgegangen, dass du ihr gesagt hast, wie die Geburt war?
Also sie hatte schon Tränen in den Augen, wie ich ihr das erzählte. Und also meine Mutter hat ja 20 Jahre mit uns gelebt. Mhm. Deshalb hat sie so lange gelebt und deshalb ist es uns so gut gegangen, weil wir hatten immer unseren Baby, für unsere Söhne wahnsinnig wichtig. Mhm. Also die hatten im Grunde genommen drei Eltern, nicht? Also die Großmutter, Dagmar und mich. Mhm. Das haben sie auch immer betont, dass die hat eine ganz große Rolle gespielt. Und sie war im Geist einfach wahnsinnig jung. Ich erinnere mich, das ist so auch jetzt 10, 12, 15 Jahre her, wie dann meine Assistentin runterkam mit einem tränenden Augen und sagt, oh, deine Mutter, die hat mir gerade so den Kopf gewaschen. Ich habe ihr von meiner Beziehung erzählt und sie hat gesagt, du lass das doch, du merkst doch, dass das keinen Sinn hat. Dann hat die da bei ihr 2 Stunden gesessen und danach hat sie sich von dem Typen getrennt. Ja, das war gut. Also so, die ging zu meiner Mutter.
Sehr gut.
Damit sie 90 war.
Was hat deine Mutter denn zu Dagmar gesagt, als du mit Dagmar kamst?
Ich glaube, die haben sich von vornherein sehr gemocht. Also Dagmar, meine Mutter, Meine Mutter hat in späteren Jahren nochmal gesagt, dass Dagmar sich so um mich kümmert und sich und immer so lieb zu mir ist. Meine Mutter hat immer zurückgesteckt. Also wenn Dagmar dann vehement was gesagt hat, hat meine Mutter gesagt, mhm.
Wow, okay.
Das konnte sie wahnsinnig gut. Aber ich glaube, die beiden gehörten auch schon zusammen. Also das war, wir sind die perfekte Kombi da gewesen. Doch, ich hatte vorher eine Freundin, das bin kurz, ganz kurz, die mochte meine Mutter sehr gern. Also ich habe 5 Beziehungen im Leben gehabt. 3 davon zählen einfach, waren nur schwierig. Die erste 10 Jahre lang.
Die erste ist ja schon mal zu deiner Mutter. Die erste ist ja schon mal zu deiner Mutter.
Ja. Und
machen wir jetzt 6 draus.
Da hat meine Mutter damals, die war sehr entsetzt, dass ich mich von ihr trennte, hat aber 10 Jahre später gesagt, ich muss dir doch noch mal sagen, dass es gut ist, dass du dich getrennt hast, weil die hätte dich in dein ganzes Leben blockiert. Mhm. Der habe ich übrigens nach einer Therapie vor über 10 Jahren an einem Telefonat mitgeteilt, dass ich sie wirklich geliebt habe, weil ich habe die sehr unschön verlassen und sehr verletzt. Und plötzlich ist mir klar geworden, das kann so nicht im Raum stehen bleiben. Du musst jemandem posthum sagen, was das wirklich war. Mhm. Das andere kann ich ja nicht wieder wegmachen. Mhm. Und ja, das war gut. Dann hatte ich 3 Jahre, 3 einzelne ganz schwierige Beziehungen, aber wir müssen ja gewisse Dinge durchmachen. Mhm. Das war auch ziemlich hart. Und dann lernte ich Dagmar kennen. Mhm. Die kleine Anekdote, von der sie manchmal, glaube ich, denkt, ich sollte sie nicht erzählen, die finde ich aber immer wieder schön. Ich bin in der ersten Nacht geblieben und nie wieder ausgezogen. Ja. Ich finde das eigentlich eine schöne Geschichte.
Das finde ich auch. Und wir sind ja unter uns. Und sie wollte gar keinen Freund, ne?
Nee. Aber wissen wir, was wir wirklich wollen?
Ich glaube nicht.
Das eine ist eine Kopfgeschichte.
Kommt aber schnell.
Ja, und dann ist natürlich die Frage, wem begegnen wir? Das kann natürlich dieses, dieses Vorhaben und das Verlangen auch wieder grundsätzlich verändern. Mhm. So, die Dramen meines Lebens haben wir ja ganz gut schon durch.
Oh, ich fand es so dramatisch. Ich fand es sehr gefühlvoll. Mhm.
Ich sehe das ja bei dieser Weiterbildung, die ich im Moment mache. Da sind wir so knapp 20 Personen, was die Menschen alles mitbringen. Das ist übrigens auch wieder sehr, sehr spannend. Mir ist bei dieser Weiterbildung etwas aufgefallen zum Thema Gruppe. Ich habe 1978, inspiriert durch einen Amerikaner, der sich mit einer dummen Fratze immer zwischen Eingeborenen in Afrika fotografierte, begonnen, Gruppenbilder zu machen. Nach jedem Job habe ich ein Gruppenbild gemacht, in dem ich drin vorkomme, was neu und extra inszeniert ist, möglicherweise im Bezug auf den Job. Und wenn es geht, auch noch ein Zeitzitat. Und das erste war, wir hatten ein Disco-Foto für eine Bank. Und ich habe im Anschluss, damals waren die Gruppenbilder alle schwarz-weiß bei mir, mich fotografiert, wie ich tanze vor diesen Jugendlichen. Also ich war 30 oder 29, die Jugendlichen waren 18, 19, 10 Jahre jünger. Ich tanze nackt unterm Bademantel, also den ich so mir vor den Genitalbereich schwinge, dass man aber noch sieht, ich bin nackt und habe Lederstiefelchen mit Reißverschluss an und sonst nichts. Habe noch eine Popperfrisur. Ich bin ja übrigens der Ur-Popper von Hamburg. Ne? Das darf, darauf komme ich gleich.
Das ist jetzt aber schön.
Mhm. Ja, Jahre bevor die Frisur auf den Markt kam. Und dieses Gruppenbild. Und zu der Zeit ging Truman Capote, der Schriftsteller, nackt im Bademantel mit Lederstiefelchen ins Studio 54 in New York. Mhm. Das war also mein Zitat. Und das andere Zitat ist eben, dass wir in derselben Disco dieses Bild gemacht haben. Mhm. So, und die Gruppen wurden immer größer. Irgendwann wurden sie farbig durch einen Zufall. Und dann wurden sie später, wurde die Kleidung uniform oder monochrom. Mhm. Weil plötzlich, du kannst dann nicht mehr bunt angezogen 15, 20, 30 Menschen in einem Bild haben. Und dieses Gruppenerlebnis, was ich mir mitgenommen habe, dass das die Menschen sind, die ich kennengelernt habe. Ich habe da übrigens unfassbar viel Glück gehabt in meinem Leben. Es gab nie Drogen auf einem Set und es waren unglaublich viele tolle Menschen, die ich kennengelernt habe. Unfassbar viele. Die habe ich immer mir als Erinnerung in diesen Gruppenbildern mit nach Hause genommen. Und als wir in dieser Gruppe Weiterbildung gemacht haben neulich, da ist mir eigentlich klar geworden, dass ich auch immer schon eine Form von Aufstellung geleistet habe. Ich habe die Menschen ja kennengelernt, so ein Job hatte einen intensiven Tag, eine Woche, intensiven Monat, lange Jobs waren 7 Wochen, 8 Wochen, gab es auch alles durchgehend, ohne Pause. Und ich habe mich immer gefragt, es hat sich nie jemand geweigert, sich dahin stellen zu lassen oder das zu machen, was ich wollte. Nie.
Also jetzt nur das Gruppenfoto.
Ja, bei den Gruppenfotos. Und dann habe ich plötzlich gedacht, da hast du ja offensichtlich eine Fähigkeit, wie du mit diesen Menschen umgehst. Die sind richtig positioniert. Diese Gruppe, mit der wir im Moment arbeiten, die werde ich übrigens demnächst auch fotografieren. Ja, schön. Weil ich habe gedacht, das muss man jetzt irgendwie machen. Weil es sind, wie gesagt, diese 18 mit den Assistenten und der Leiterin sind wir, glaube ich, 23 oder 24. Da ist eine Ebene von Gleichheit drin, die ich ohne Hierarchien, obwohl die Menschen so unterschiedlich sind, die ich kaum so extrem jemals erlebt habe. Aber wie gesagt, ich habe schon, bei meinen Sets war es so, dass der eine dem anderen gesagt hat, du, ich gehe gerade Getränke holen, soll ich dir was mitbringen? Da gab es nie Allüren. Jeder nahm dem anderen eigentlich was aus der Hand. Was so in der Branche ja nicht unbedingt üblich ist. Aber ja.
Und weißt du, was deine Qualität da drin ist? Weil das wird ja mit dir zu tun haben.
Ja, ich kann die Leute erspüren. Ich fühle die. Und ich fühle die Räume. Und ich hatte vor 6, 7, 8 Jahren, wie heißt der, Günther Netzer. Ich kenne mich ja mit Fußball nicht so aus. Günther Netzer fotografiert. Und das war, die ganze Geschichte dauert jetzt zu lange. Also es war in Zürich. Und ich wurde ihm vorgestellt und er guckte an mir rauf und runter. Ich war ziemlich rot und bunt angezogen und er sagte nur, oh Gott. Dann beklagte er sich noch über Fotografen und ich sagte zu ihm, Herr Netzer, gucken Sie mir noch mal in die Augen. Sehe ich so aus wie einer derer, die Sie gerade beschrieben haben? Ihr Freund Beckenbauer, der hat zu mir beim 3. Shooting im Leben gesagt, ja, Herr von der Renner, ich erinnere mich an Sie, Sie sind der einzige Mensch, den ich jemals im Leben getroffen habe, der keine Ahnung von Fußball hat. Und dann fing er an zu lächeln. Aber dann war diese Location einfach so schwierig und ich habe zu den Redakteuren gesagt, der muss auf diesen Tisch, das war ein Sterne-Restaurant, die hatten nur 2er-Tische. Der ist eine Ikone. Ja, was ist Plan B? Ich habe gesagt, es gibt keinen Plan B. Ja, aber wenn der da nicht drauf will. Ich habe gesagt, Alternativen sind was für Feiglinge. Ich mache das nicht. Der muss auf den Tisch. Und ich nenne das Kraft des Willens. Ich will ihm ja nichts Böses. Ich will ja nur gut. Und dann kam er. Er war zwischendrin noch woanders. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, Sie sind doch eine lebende Ikone. Und lebende Ikonen gehören auf einen Sockel, schon in Lebzeiten. Das ist doch eigentlich Ihr Ding. Und ich möchte gerne, dass Sie sich auf den Tisch stellen und diesen Ball unter den Arm nehmen. Dann guckte er sich die Titelbilder, die ich gemacht hatte, so an und schnaufte ganz tief und sagte, auf welchen? Und dann war er drauf und dann weißt du wieder hinterher, okay, du kannst das, aber es war knapp. Die Gratwanderung ist immer da und du wagst das nächste Mal ein bisschen mehr. Die Gratwanderung ist auch etwas schmaler. Ich genieße das auch gleichzeitig. Aber Michael Schumacher hat mal gesagt, wenn du weißt, dass du gewinnst, dann bist du ein Gewinner. Aber wenn du denkst, okay, ich gewinne jetzt, dann ist es aus. So geht das nicht.
Ja, schön.
Und
hast du den auch fotografiert?
Nein. Nein. Es gibt natürlich so im Leben rauf und runter.
Aber es ist schön, wie du das beschreibst, dass du die Räume erfüllst und die Menschen fühlst. Als wir vorher gesprochen haben, sagtest du auch, dass du eben, wenn du jetzt nur ein Porträt machst, dass du dich eben auch Tage oder Woche oder ich weiß nicht wie lange in die ja. Menschen oder in das Feld oder wie auch immer erstmal reinfühlst.
Harald Schmidt hat vor 2 Jahren, als wir mit Dagmar zusammen auf dem Kreuzfahrtschiff, wo wir ausstellen, als Galeristen, gesagt, lass deinen Mann mal in Ruhe, der ist schon im Tunnel. Und ich habe gedacht, das hat noch nie einer gesagt, das ist es überhaupt. Mhm. Ich habe das nie formuliert. Und das ist mir natürlich heute Morgen auch schon so gegangen, als ich hergefahren bin. Das ging mir auch gestern schon so. Ja, und vorgestern hat es angefangen. Ich habe sehr gelernt in den letzten Jahren, mich mental wirklich auf die Dinge einzustellen, die ich mache.
Emotional auch.
Ja.
Also einmal komplett, würde ich sagen. Ja. Wann hat es denn angefangen?
Finde ich Danke, dran. Weil ich bei mir, die Frage liegt die ganze Zeit, ich komme nun auch aus der Modebranche ursprünglich und die Welt ist ja, die beschäftigt sich eigentlich, also irgendwo wahrscheinlich dann doch mit dem Innen, aber sehr viel ist ja auch sehr außen in der ganzen Werbebranche, Film. Wann fing das an, dass du so diese Reise nach innen gemacht hast mit den Aufstellungen und oder war das schon immer da?
In den Gedanken ja, aber die Reise habe ich eigentlich begonnen, ich denke mal, durch Dagmar, von der ich auch, als ich sie kennenlernte, nicht wusste und nicht ahnte, wo ihre Reise so hingeht. Das ist schon, ja, ich glaube, das ist, der Anstoß kam eigentlich von ihr. Jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Was hast du eben noch gesagt?
Ja, diese Welt so, innen und außen. Mhm.
Ja, das Innen und das Außen. Erst wollte ich Schauspieler werden. Da haben meine Eltern mir immer klar gemacht, da war ich so 11, 12, also das wäre nichts. Das ging damals nicht um Stargehabe, das war es nicht. Man wollte
sich
auch nicht
ausdrücken. Sich ausdrücken.
Ich wollte mich ausdrücken. Ich wusste, dass ich das konnte und ich weiß auch, ist ja nun ein bisschen spät schon, ich weiß auch, dass ich ein gutes, ein großes Talent bin. Und das haben sie mir ausgeredet. Und dann wollte ich Mode machen. Und dann fielen sie also wirklich, glaube ich, vom Glauben ab. Und das brauchte ein halbes Jahr, bis sie mir klar machten. Also auch deine Cousine, die ja auf der Modeschule ist, die hat gesagt, diese Männer, die das machen, dein Vater, sag du es, das sind Homosexuelle.
Ausschließlich.
Und wir machen uns dann doch Sorgen, dass die dich in ihren Bann ziehen könnten und wir möchten das doch wirklich nicht.
Du bist ja auch so sensibel und auch so fein.
Ja, also mit der Homosexualität hat das nicht geklappt. Ne? Ja. Ja, man muss mal dazu sagen, mein Vater, 1897 geboren, man wusste ja gar nicht, was Homosexualität ist. Das haben meine Eltern mit Sicherheit nicht, aber andere Menschen haben das wie eine Krankheit gesehen. Ich meine, das muss man mal vorstellen. Was man medikamentös oder operativ behandeln kann.
Ja. Leider ist das ja auch nicht immer Vergangenheit. Also manche Menschen sind da einfach noch irgendwie quer gepolt.
Oh ja.
Sieht das immer noch.
Weltweit natürlich sowieso unfassbar viele. Ne? Ja. Und dann fing ich aber an, mir meine Klamotten selbst zu nähen. Das habe ich gemacht bis 26. Hosen, vor allen Dingen Hosen. Und die, von innen sahen sie aus wie Sau und von draußen waren sie sowas von spitzenmäßig. Eine alte Tretmaschine, ich konnte richtig gut nähen. Und schnell war ich auch noch. Mit Taschen vorne, hinten, Gürtelschlaufen, Reißverschluss. Also richtig perfekte Hosen.
Machst du das heute auch noch?
Nee, nähen nicht mehr. Ich habe mir heute Morgen einen Knopf angenäht an diese Hose. Die war kaputt und ich wollte die anziehen.
Ja.
Ich wollte das anziehen, was ich jetzt hier anhabe. Yeah. Weil Kleidung macht, ich meine, ihr seht ja dieses Halstuch an mir. Ich habe ungefähr 30 Stück. Alle Vintage, die kaufe ich dann immer irgendwo und ich habe auch so eine Quelle, also eBay ist ja meine Quelle, ist meine kreative Quelle.
Stark.
Du guckst nach Halstüchern und irgendwann denkst du, er hat so viele geile Halstücher. Was hat er eigentlich noch? Bahnlaternen. Und denkst du, eine Bahnlaterne wäre eigentlich im Garten noch ganz schön.
Und so bist wir sind noch bei eBay, ne?
Ja, ja, und dann bist du plötzlich bei Bahnlaternen.
Ja, auch großer Kleinanzeigen- und Flohmarkt-Fan. Ich finde das, die Vorstadt von Flohmärkte sind oft die besten. Ja. Gar nicht so diese bekannten, sondern immer die schön hinten links im Dorf.
Gibt es das immer noch?
Ach, ab und zu? Findet? Ja, ich finde schon.
eBay ist ja, ich finde ja eBay.
Gibt's alles.
Ich kleide mich ja fast auf eBay.
Ach, echt? Nee, ja. Das kann ich nicht.
Oh.
Das kann auch kommen.
Du suchst
aber sag nochmal was zu deinem Tuch.
naja, das Tuch, also das, was du anziehst, das macht was mit mir. Hm. Ne?
Oh ja.
Und von daher innen, außen, es macht ja auch was mit denen, die großen Marken auf ihren Pullover tragen. Dass das tragisch ist, ist was anderes. Aber wenn dann in 2 Meter Breite auf einem kleinen, dünnen Brustkorb oder über einem fetten Bauch Karl Lagerfeld steht, dann heißt das, ist das das Flehen, dazuzugehören zu einer Gesellschaft, von der ich glaube, dass sie irgendwas ist und mir irgendwas gibt. Mhm. Da sind wir beim Zugehörigkeitsgefühl. Mhm. Das habe ich ja neulich auch noch mal wieder gelernt, dazu zu gehören. Das habe ich mir natürlich immer mit meinen Gruppenbildern einverleibt. Mhm. Ich habe das noch mal manifestiert, dass wir zueinander gehören.
Das ist ja immer eine Art Familie auch, ne?
Ja, es ist immer
eine Art Familie. Also wir kriegen in jeder Gruppe ist ja immer erstmal das Gefühl von Familie.
Und wenn Gruppe Familie ist, dann leistet Gruppe auch ganz was anderes. Das ist ja immer so. Das es kommen ganz andere Ergebnisse beim Fotografieren, ganz andere Ergebnisse raus. Ja. Stress führt nie zu großen Werken. Mhm. Also Stress unter Menschen. Ne? Mhm.
So, wir waren bei dem Tuch.
Wir waren bei dem
Tuch. Und bei der Mode. Mhm. Das ist es dann nicht geworden. Die Mode ist es dann nicht geworden. Also
die Mode
außer
ist
für
es
dich
dann
selber.
Nicht geworden. Aber
Aber da ist irgendwie auch immer noch so ein Leuchten in deinen Augen, was das angeht.
Ja, ich könnte auch mich morgen noch hinsetzen und Klamotten entwerfen. Wir sind übrigens vor 4 Jahren oder wann plötzlich angesprochen worden, wer wir denn eigentlich seien vom deutschen Fashion Council, Fashion Council Germany, German Fashion Council, und sind da inzwischen Mitglieder. Also, und da ich ja 100 werde, weiß man ja nicht, was noch alles kommt.
Mhm. Wie alt bist du jetzt, Ivo, wenn ich fragen darf?
Ja, ich bin 72, aber ich weiß, ich sehe aus wie 71.
Ja, aber es sind noch ein paar Jahre übrig bis zur 100.
Da sind noch viele Jahre übrig. Ja, wenn du mal überlegst, was du bist ja noch so jung, was in deinen letzten 28 Jahren passiert ist.
25 sind es eigentlich nur.
Naja, wir waren ja vorhin bei der Geburt, also auch in der Zeit davor, also in der Planung deiner Eltern.
Ja. Ja, ich finde das alles, also ich meine, sonst würde ich die ganzen Aufstellungen und die Sachen nicht machen. Ich finde das alles so irrsinnig spannend, wenn wir jetzt noch darüber nachdenken, was sich auch epigenetisch so in uns manifestiert hat. Mhm. Ich finde die Frage nach uns selbst eigentlich die spannendste im Leben.
Das stimmt. Mhm. Ich würde gerne nochmal dahin kommen, dass du sagtest, es wäre vorgestern losgegangen, dass du quasi in dieses Feld von gefühlsecht sagtest du, es ging vorgestern los und dann nächster Satz.
Ich denke drüber nach und dann kommen mir einfach Gedanken zu dem, was ich erzählen will und was ich nicht erzählen will und dann kommt es wieder und dann wandelt es sich und dann es geht kreuzweise.
Und auch, was du anziehst? Weil das
nein.
Nee?
Nein.
Also das machen ja viele Frauen, also
gestern,
ich zumindest.
Gestern, das kann sich heute Morgen anders anfühlen als gestern.
Sehr sicher.
Gestern war es noch ein Hemd und heute Morgen habe ich gedacht, nö, das ist es jetzt nicht.
Mhm. Brauchst du lange vorm Schrank?
Nee, ich habe mein Zimmer nach 24, 23 Jahren endlich aufgeräumt. Ich habe eine Kleiderkammer, ein kleines Zimmer, das Haus ist so gebaut worden. Mhm. Und das habe ich früher geteilt mit den Kindern. Und ich habe eigentlich die letzten 15 Jahre immer alles auf den Boden geworfen. Immer, ich zog mich aus und alles lag auf dem Boden. Und vor ungefähr 8 Wochen habe ich gedacht, warum sieht deine scheiß Kleiderkammer verdammt nochmal nicht so aus wie dein Kamerakoffer, den ich blind bedienen kann bei Nacht, wo ich genau weiß, wo jedes Teil liegt, wo eine akribische Ordnung drin ist. Was ist falsch mit dir? Es ist vorbei. Das Zimmer ist einsortiert und ich habe heute Morgen noch wieder 2 Pullover und 1 Hose ins Regal gepackt. Ich will es nicht mehr. Es ist nie zu spät, etwas zu lernen und sich irgendwann einen Ruck zu geben.
Und weißt du, wofür das stand?
Nein.
Der Klamottenhaufen?
Nein, aber ich bin froh, dass es vorbei ist. Ich bin wirklich froh, weil ich habe eine ganze Menge Sachen. Meine Klamotten gehen zurück.
Bisschen. Naja, aber es passt ja auch, entschuldige, dass ich dich gerade so, dass ich dir so ins Wort falle, es passt ja auch zu dem, du räumst ja auch innerlich auf, also mit dem Ganzen, mit der Familie, mit der Herkunft.
Ja.
Das passt ja auch dazu, so ein bisschen. Die Sachen sind sortierter.
Ja, 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 es gehört
und
natürlich.
Und du weißt, alles gehört was dazu. Wo seinen Platz hat.
Jetzt habe ich den Faden verloren. weil du mich so liebevoll unterbrochen hast.
Das mache ich sonst nie.
Das kommt immer gleich ein neuer Gedanke bei mir.
Mhm. Vielleicht kommt der andere wieder, mal gucken. Was ist der neue?
Jedenfalls kann ich jetzt, das wollte ich sagen. Geht zurück, meine Klamotten. Ich glaube, mein ältestes Teil im Moment ist ein Jill Sander Pullover von 1984. Mhm. Und da ich immer schon, wenn ich als Kind aus der Sandkiste kam, in Hamburg, Großflottbeck, wir wohnen, also nach dem Kriege wurden die Menschen, die nichts mehr hatten, ja und untergebracht. Mhm. Wir lebten mit in so einer Villa in Großflottbeck, unterm Dach mit zwei Zimmern, einer Gemeinschaftsküche. Mhm. Badewanne gab es nicht, aber ein Gemeinschaftsklo. Und also ich bin mit dem Blechlöffel im Mund auf die Welt gekommen und nicht mit dem goldenen. Mhm.
Aber die Wurzeln waren anders, also aus deiner Familie.
Aus meiner Familie, selbst bei meiner Mutter mal anders, ja. Also aber, ich
Blechlöffel, Großflottbeck?
Ja, Blechlöffel, Großflottbeck. Ich habe schon wieder den Faden verloren.
Da würde ich immer unterbrechen. Sehr schön, aber der kam ja eben auch schon wieder.
Ich habe wirklich den Faden verloren.
Das ist doch herrlich. Wir waren bei der Auswahl der Klamotten, deiner vielen Klamotten.
Großflottbeck, wie du da
kommen wir nochmal zurück auf die Klamotten, die eben so weit zurückgehen. Ach so, ja, jetzt weiß ich es wieder, Entschuldigung.
Schön, nee, wundervoll.
Ich kam aus der Sandkiste und die Herrschaften, wie sie sich selbst bezeichneten, oder die Hausangestellte, die hatten, die sagten dann, haben Sie ihn, Frau von Renner, haben Sie ihn eben gerade umgezogen? Er war doch die ganze Zeit in der Sandkiste. Du konntest es an meinen Klamotten nicht sehen. Das ist heute noch so. Ich mache nichts kaputt.
Und also, auch nichts dreckig?
Kaum.
Zu einer Sandkiste schwierig.
Ich kann ja hocken wie die Chinesen, also auf flacher Sohle eine ganze Stunde und dabei essen oder diskutieren oder telefonieren. Mhm. Was aber wiederum, was ich gelernt habe Anfang der 70er Jahre, weil ich von einem Familienkredit von einer Cousine mir eine große Kamera kaufte und die hatte einen Lichtschacht, da guckte man von oben rein. Mhm. Und dann war Winter und da ich eitel war, konnte ich mich ja nicht irgendwo hinknien, in den Dreck oder in den Schnee oder sowas. Und da habe ich gelernt, du dehnst die Füße ein Jahr lang und dann ist das perfekt, das bleibt dann immer. Und dann habe ich einfach so hocken können. Ich hatte einen 24-knöpfigen Mantel von Thomas I. Punkt. Den habe ich leider mal weggegeben. Meine Jungs wären darüber mal sehr froh gewesen. Kord ging fast bis zum Knöchel, hauteng. Ich hatte übrigens auch Haare früher, ne? Sie sah aus wie Jesus. Aber jeden Morgen waschen für einen Legen, dreiviertel Stunde mit Scheitel und dann bis hier mit Locken.
Wow, da habe ich es leicht.
Ich kriege jetzt übrigens eine Perücke.
Wir reden nicht von Karneval.
Nee, meine absolute Lieblingsmaskenbildnerin vom Thalia Theater hat über irgendein Gespräch gesagt, dann mache ich dir eine Perücke. Ich sage, meinst du das im Ernst? Mhm. Ja, ich kriege jetzt eine Perücke. Ich weiß nicht, wie sie aussieht. Und ich werde natürlich schon gefragt, weil ich das schon ein paar Mal kundgetan habe. Und das ist ja auch ein Kleidungsteil. Also es geht mir einfach um die Veränderung.
Ja, und vor allen Dingen, da du ja jemand bist, der gerne friert, wirst du dann auch da gewärmt.
Ich weiß nicht, ob man da... Ja, das ist auch so ein Ding. Wenn man keine Haare auf dem Kopf hat, dann ist das oft
ist
ganz
schön
kühl. Ich bin ja auch Mützenträger und Hutträger. Habe auch eine Hutsammlung.
Helme trägst du ja auch, ne?
Ja, hab zwei. Dagmar mag die manchmal nicht so, findet die ein bisschen affig. Aber das Irre ist, je weiter du nach Süden kommst in Europa oder in der Welt, desto mehr wirst du darauf angesprochen. Wir waren ja jetzt gerade auch wieder unterwegs und du gehst irgendwo hin, du kommst mit dem Hut irgendwo an und vor allen Dingen Asiaten, Italiener und so, Männer sagen zu dir, oh, schöner Hut. Mhm. Neulich bin ich gefragt worden von einer Italienerin, sie guckte mich an bei einer Autovermietung und sagte, den möchte ich kaufen, verkaufen Sie mir den. Ich sage, geht nicht. Naja, sie fing nicht an zu bieten, ich hätte ihn auch nicht, das sind Teile von mir. Mhm. Und der ist beschriftet, ne? Da steht von einem tschechischen Freund, der von seinem Professor aus Prag damals ein Stempelbuchstaben bekommen hat, die sind so 5 cm hoch pro Buchstabe, steht außenrum in Gold geprägt, to the horizon and beyond. Oh. Das ist der Spruch aus Toy Story von dem fliegenden Ranger, der dann immer auf die Schnauze fliegt, weil er doch nicht kein richtiger Astronaut ist.
Mm, ist so
und dann gibt es noch eine orange Trennlinie und ein kleines, da wo die Fontanelle sitzt, habe ich mir ein kleines Kreuz gemacht, damit die guten Ideen da oben auch durch den Helm gehen. Mm. Mhm. Also ihr seht schon, ich spiele auch gerne mit Dingen. Das ist ganz wichtig. Ich glaube, wenn Männer nicht spielen würden, dann würden sie ja nicht mal zeugungsfähig sein. Diese Neugierde von kleinen Jungs, ist das so? Kann man das so sagen?
Schön.
Mhm. Dieses Erforschen von Dingen und Dingen nachgehen. Und da sind wir wieder beim Alter. Wenn Männer aufhören zu spielen, dann sind sie einfach alt. Mhm. Ich kann mit allem spielen.
Ich glaube, dass also Männer wie Frauen sollten wir doch, also im besten Fall leben wir alle irgendwie so unser inneres Kind noch auf irgendeine Art und Weise, also drücken das aus. Bei Frauen wird es vielleicht irgendwann das Fürsorgliche, so geht es vielleicht in eine andere Richtung, das Spielen. Es geht natürlich,
wenn du Kinder kriegst, sehr schnell ins Fürsorgliche und das bestimmt dann. Also wenn ich dann Dagmar sehe, die ja mit ihren Gedanken Tag und Nacht vor allen Dingen auch bei ihren Enkeln ist, dann ist das natürlich schon ein großes Thema. Ne?
Mhm. Das unterscheidet uns, glaube ich, rein hormonell.
Das könnte ich mir auch vorstellen, ja.
Also wie oft spielst du mit deinen Kindern?
Wie oft gehst du denn spielen?
Ja, jetzt wieder mehr.
Ja, mir fällt das total schwer.
Also wobei ich ja sagen würde, dass jede Form von Kreativität eben auch Spielen ist.
Ja, Kreativität ist immer Spielen, ja. Immer.
Ne?
Ja.
Ausprobieren.
Spielen, ja.
Und
spielen mit den Dingen.
Ja. Ich habe noch eine Frage so zu euch als Paar, weil ich das ja so besonders finde, weil ihr beide so kreativ seid und so logisch eure ureigenen Geschichten habt. Und wie geht das, wenn, also ich habe mich irgendwie so ganz profan heute Morgen gefragt, wenn ihr euch morgens trefft, also jetzt nicht zu meditieren und so, das hatte Dagmar erzählt, sondern weil ihr beide eben so übers Auge auch geht und dann, wer zieht was an, kommentiert ihr das dann auch gegenseitig oder ist das eben einfach total normal?
Sie kommentiert, wenn wir ausgehen, manchmal das, was ich anhabe. Schlimmsten Fall sagt sie, tu das bitte nicht. manchmal hat sie recht, manchmal hat sie nicht recht.
Und änderst du es dann?
Ja, ich will ja nicht mit Dagmar ausgehen und bei ihr das Gefühl wissen, dass ihr das vielleicht unangenehm ist oder dass sie es einfach doof findet.
Was ist denn dann, was ist denn in ihr ausgelöst dann? Weißt
also
du das?
Sag mal, wenn wir irgendwo hingingen neulich und ich setze dann meinen Helm auf.
Und alle kommen im Smoking.
Das würde ich nicht tun. Das macht keinen Sinn.
Ach so, okay.
Nee, das macht dann keinen Sinn. Aber ich könnte ja nicht selbst ein Smoking anhätte, dann den Helm aufsetzen. Es gibt dann zum Beispiel so eine Mütze, ich habe so ein Persianerschiffchen, was die Russen, die Balten, die Perser getragen haben. Das mag sie nicht so sehr. Ich finde das super cool. Mag das sehr gerne. Aber wie gesagt, das ist mein Verwandlungsdrang auch. Mhm. Das Irre ist, wenn wir ausgehen und wir ziehen uns jeder in einem anderen Zimmer an, dann kommen wir raus und es passt zusammen. Das ist schon...
Also, das glaube ich sofort.
Mhm. Aber das ist nie ausgesprochen. Also ich komme in Blau und sie kommt in Grün-Blau oder Hellblau oder irgend sowas. Die Stimmung ist klar und es gibt wirklich keine Absprachen. Es passt.
Das braucht es ja auch gar nicht.
Nee.
Also bei euch.
Nein, aber das ist immer so was Harmonisches hat. Das ist, ist einfach so. sie hat mich neulich gefragt, ich laufe schon die ganze Woche in den gleichen Klamotten herum, es tut mir echt leid, stört dich das? Dazu muss man sagen, die eigene Frau, die man liebt, die wird ja auch nicht alt. Andere Männer und Frauen werden alt, die eigene ja irgendwie nicht, die ist einem ja so vertraut. Also immer wenn wir dann, haben wir ein Casting gemacht gestern, ich glaube, und dann gucke ich sie an und denke ich, naja, und dann gucke ich mein Gesicht an und denke ich, naja, gut, ist jetzt so, aber vielleicht doch trotzdem sympathisch. Nur, aber...
Hast du dann gesagt, macht nichts, Schatz?
Nein, es stört mich nicht. Es stört mich nicht.
Aber du magst es lieber, wenn sie es anders macht.
Ich meine, es hat in dem Alter kaum jemand so eine Figur, das muss man das zum ersten Mal sagen. Eine Hose hat sie mal gehabt. Da habe ich gesagt, weißt du, die musst du jetzt nicht unbedingt anziehen. Mhm. Aber das war das einzige Talent, das ich mich all diesen 40 Jahren erinnere irgendwie.
Okay.
Ja, sonst nichts.
Und hat sie die dann noch angezogen?
Ja, sie fand die selbst nicht gut. Also, das war wahrscheinlich, um in der Küche kochen zu gehen oder irgend sowas, keine Ahnung.
Ja. Habt ihr auch eine Jogginghose?
Wir? Also du meinst keine
Jeder
gemeinsame?
Eine. Jeder eine.
Ich habe eine, ja. Die ist auch schon 25 Jahre alt, funktioniert immer noch. Mhm. Und wichtig ist mir ja nicht, ob sie irgendwo kaputt geht, wichtig ist mir, ob ich sie mag. Also es gibt
aber die auch, muss ja bestimmte Kriterien dann auch erstmal fürs Auge und dann vom Fühlen.
Wenn die, ja, sie muss oft beim Joggen funktionieren. Aber es
ja, gut,
ist,
das ja. Ne, ja. Aber ich meine jetzt nicht die Jogginghose, mit der du joggen gehst, sondern das, was heute überall, also alle tragen, was Katrin nee, Hinrichs nicht. Immer so nett Wurmbeutel nennt.
Habe ich nicht.
Ah, okay.
Hat Dagmar auch nicht.
Nee.
Das ist jetzt gerade ja großflächig, habe ich gestern mit Entsetzen festgestellt, großflächiger Trend bei H&M. Jeder zweite Haken hängt eine Jogginghose.
Ja.
Ich denke mir, wie viel Sport machen die Leute?
Nee, nix, die Frage ist überflüssig.
Im Alltag Mann, getragen.
Mann, das ist nicht mein Ding. Sport machen. Also ich bin ein Schuhfetischist, schon als Kind gewesen. Mhm. Ich weiß noch, wie ich, wir haben mal kurz in Wandsbek gewohnt, nachdem ich in Großflottbek war. Und dann hatte irgendjemand einen Schuh, da konnte man die Schuhsohle drehen um 180 Grad. Das war eine ganz elastische Schuhsohle. Es kam gar mal auf den Markt. Die wollte ich unbedingt haben. Mhm. Und mein Vater kaufte mir aber noch, auch in der Zeit, die gab es noch, Lederstiefelchen, so klassische braune Schnürstiefel, ziemlich hoch, mit holzgenagelten Absatz. Also Ledersohle genagelt mit Holz.
Ziemlich steif.
Ja, ich fand das damals nicht so toll. Im Nachhinein hat es mich natürlich auch geprägt, weil die Schuhe, die ich jetzt gerade anhab, die haben auch Handarbeit, die habe ich auf eBay geschossen. 65% off. Aber ich habe auch anderthalb Jahre drauf gewartet. Ja, und dann habe ich angefangen, 1990 habe ich irgendwo bei einem großen Job in Amerika, irgendwo auf dem Lande in Arizona, Converse-Schuhe gesehen. Ich habe gedacht, die sehen irgendwie cool aus. Die erinnerten mich an diese Phoenix-Gummischuhe, Gummistoffschuhe aus den 50er Jahren, die man hier hatte. Mhm. Die waren blau-weiß. Und dann kamen die plötzlich nach Deutschland, ein Jahr danach. Oder zwei Jahre danach. Nee, habe ich jetzt nicht an. Jetzt habe ich schon
wieder. Nee, ich höre ja die Schuhe.
Bei mir auch, ne? Ich habe die ja auch gefühlt jeden Tag an. Mhm.
Und da meine Füße völlig intakt sind und nicht verformt sind, passe ich da auch immer gut rein. Ich habe allerdings vor 12, 13 Jahren plötzlich festgestellt, eigentlich kannst du ja nicht, der Fuß tut immer weh, wenn du da so lange drin stehst. Mhm. Habe sie eine halbe Nummer größer gekauft und habe mir Einlagen machen lassen. Jetzt habe ich mein eigenes Fußbett in den Dingern.
Auch sehr davon, clever.
Auch da hatte ich mal 35 Farben.
Ha.
Das hat jetzt aufgehört, weil die Generationen, die aus China kommen, bei denen fängt nach 8, 9 Jahren das Gummi an, hart zu werden.
Das also, bricht dann, ne?
Ja, bricht dann irgendwann. Wollen wir nicht.
Ja.
Aber es gibt schöne Muster.
Ja.
Sehr schön.
Ich habe zum Beispiel Zebraschuhe. Mhm. Extra für Afrika. Bin ich aber noch nicht gewesen mit meinen Zebraschuhen.
Aber es kommt ja noch.
Meinst du? Ja.
Naja,
Schuhe hast du schon.
Wollte gerade sagen, in den nächsten 30 Jahren ist noch viel Zeit.
Ja, 28.
Geh nach deiner Mutter.
Du guckst mich so misstrauisch an.
Geh nach deiner Mutter.
Ja.
Oh, Wahnsinn. Ja, was liegt noch oben oder unten?
Die Zukunft. Mhm. Mhm. Die Zukunft, die tut sich ja gerade so ein bisschen schwer, weil Corona war natürlich, wie für viele von uns, weiß Gott nicht hilfreich, weil es die Kontakte so abgerissen hat. Und nachdem Dagmar und ich ja mit Seminaren, Teambuilding-Seminaren begonnen haben, das natürlich dass man nicht zum, nur zum Erliegen kam, das geriet ja geradezu in Vergessenheit. Die Leute waren ja mit Überlebenskämpfen und anderen Dingen beschäftigt, auch in großen Konzernen. Und aber wir fangen jetzt wieder an in diesem Sommer. Also wir reden schon, eine Buchung haben wir schon, Gott sei Dank. Ist natürlich, der Stern hat ja mal liebevoll geschrieben, Berufsbezeichnung bei mir, Fotokünstler, fand ich sehr schön. Ich denke, bei allem, was ich in Geschichten erzählt habe, ich bin ja dankbar dafür, dass ich diese Zeit in der Werbung erlebt habe, in der Werbung ja teilweise, auch wenn wir ehrlich sind, auch noch wirklich Kunst war. Es gab ja einen Anspruch und eine Größe und eine Entfaltungsmöglichkeit, wo Motive wirklich Kunstwerke waren. Ja. Das wird mir jetzt auch nochmal so bewusst, indem wir gerade tagelang die Dokus gesehen haben über Andy Warhol, den sie ja auch dann immer gesagt haben, naja, der macht ja irgendwie so Serienkunst und werbeangepasst und nur Konsum.
Ich glaube auch, aufgrund von Technik ist ja eine ganz andere Zeit und Energie in die Werbung geflossen. Das ist ja heute, ist ja alles so schnell und mit einem Klick und die Zeit kostet Geld und das muss gespart werden. Es ist logischerweise
Und es reden vor allen Dingen viel zu viele Leute mit. Es funktioniert nicht. Du kannst kein Theaterstück im Theater inszenieren mit 8 Regisseuren gleichzeitig. Das geht nicht. Ach so. Und 8 Leute sind dann die Kunden, die dazukommen und alle telefonieren und sagen, ich muss noch meinen Chef anrufen. Ich weiß nicht, ob das Rad von einem Auto nicht weiter eingeschlagen sein muss. Also wir müssen eine Stunde warten. Ich kenne das alles. Das war das Ende. Mhm. Das ist eine Branche, die sich selbst zerlegt hat. Also zumindest was diese großen Zeiten von Gestaltung angeht. Und aber erstaunlich ist dann, wenn ich habe im Moment in Berlin jemand, der möchte eigentlich mit Anzeigen von 1980, 82 eine Ausstellung machen, weil er sagt, die sind sowas von genial. Das waren Bühnenstücke, was wir gemacht haben. Das ist das Casting, was du endlos machtest und Leute, die eine Rolle spielen. Und dann gab es einen Artdirektoren und mich. Und wir haben entschieden, was auf dieses Bild kommt. Das waren einfach gute Zeiten und darüber hat man sich natürlich entwickelt. Es redet dir nicht dauernd jemand rein. Gut, das waren die Zeiten. Und dann gibt es bei mir natürlich unfassbar viel Serien. Ich weiß nicht, ob ihr das auf der Website mal gesehen habt, aber ich habe ja hunderte von Werken.
Ich empfehle die Website jedem.
Ja, ich auch sehr.
Ich empfehle die Website jedem oder jeder, die zuhört. Das ist wirklich, wir kriegen nur so einen kleinen Ausschnitt von Ivo heute in der Stunde, also oder auch einen großen Ausschnitt, aber es ist nur ein Teil.
Wobei mir aufgefallen ist, jetzt als ich noch gerade mal habe Revue passieren lassen, es gab eine Zeit, in der ich kaum was gemacht habe. So sagen wir mal ab 95 bis vor 6, 7 Jahren. Im Moment, ich habe ja im 21, glaube ich, 34 neue Motive gemacht. Es gibt 3 Serien. Und im Moment bin ich, also es gibt auch Wandel, wenn ich das jetzt alles so erzählen darf. Ja, ich habe mit Fremdmaterialien gearbeitet und im Moment bin ich bei einer Auswanderergeschichte. Die ist fast fertig. Ich glaube, das sind auch so 14, 16 Motive. Es hat angefangen mit jüdischen Familien, die in Amerika leben, die ihre überlebenden Nichten und Neffen zum Beispiel einladen für einen Sommerurlaub nach Long Island. Die sind akribisch recherchiert, wo diese Menschen wohnen, weil sie können nur da gewohnt haben, wo es eine Synagoge gibt. Und wenn sie von einem neuen Motorboot spät, dann muss dieses jüdische Viertel auf Long Island natürlich auch da sein, wo es einen kleinen Hafen gibt oder gab. Das habe ich alles akribisch wirklich nachvollzogen. Das geht bis dahin, dass ich von jüdischen Freunden dann auch Namenskorrekturen hatte, beziehungsweise eine Unterschrift in Hebräisch. Das sind also alles deutschsprachige Juden, die dort sind. Das geht dann aber noch weiter von Amerikanern, wo ein Amerikaner, zum Beispiel eine Amerikanerin ihrem Bruder schreibt, dass sie alle sehr besorgt sind, dass er ein deutsches Fräulein heiratet und der Geist der Nazis wäre doch aus den Deutschen nicht raus, ob er nicht lieber in Amerika eine Frau wäre. Und diese Korrespondenzen, die ich alle geschrieben habe, das sind meine Texte, die sind Teil eines Bildes, auf dem zwei Motive drauf sind. Die sind invertiert, also umgedreht, und dann sind die Farben gesteuert, damit ich diese sehr bunten Bilder langsam lesen kann und die Gesichtsausdrücke nicht so schnell erkennen kann. Und das sind Materialien, die ich auf eBay gekauft habe. Übrigens habe ich auch da einen jüdischen Händler gefunden auf eBay, weil ich gucken wollte, dass diese Leute auf diesen Motiven wirklich auch möglicherweise, wenn man einer sie dann wagt, mal umzudrehen, auch jüdisch aussehen. Mhm. Also ich bin den Sachen schon sehr akribisch nachgegangen. Und das Bild hat dann immer ein Bild hat zwei korrespondierende Abbildungen und einen Text. Und diese Texte sind alle mit Schreibmaschine geschrieben, weil mein Vater immer die Briefe an seine Brüder, die Familienbriefe, ein Klingelzeichen zum Weitermachen.
Aber das Handy ist noch laut.
Mit Schreibmaschine schrieb. Mein Vater schrieb die Briefe an seine Brüder immer per Schreibmaschine. Dann bekam er mir auf eine Seite und es war gut lesbar. Also habe ich das fortgeführt. Ich habe alle diese Briefe mit Schreibmaschine geschrieben. Das ist die Serie, die jetzt fast fertig ist.
Und das ist natürlich, hat ganz viel mit dem zu tun, was du eben auch in der Aufstellungsarbeit...
Na, du gehst den Dingen gerne auf den Grund, oder? Da.
Ja, und was man auch nicht vergessen darf, also ich bin 30 Jahre, ich habe mit 30 Jahren sind mir zwei Dinge bewusst geworden. Zum Ersten, dass Frauen nicht gleichberechtigt behandelt werden in unserer Gesellschaft. Das war mir, ich habe es bis zum 30. Lebensjahr auch nicht geglaubt, dass eine Frau für den gleichen Job weniger verdient, weil es macht ja keinen Sinn. Also warum, das habe ich so beiläufig gehört, ich habe es nicht verstanden. Bis ich hatte natürlich auch eine Anwältin, ich habe immer lieber mit Frauen gearbeitet, bis die mir lächelnd sagte, ja, es ist einfach so. Und ich habe gesagt, warum? Jetzt sagt sie, das fragen Sie mich mal. Gut, das war das eine. Und das andere, was mir irgendwann klar war mit 30, ich war die ersten 30 Jahre mit Nazis aufgewachsen. Alle waren verdrängte Nazis um mich herum. Ja, aber der Vater meiner Freundin, der sagte, naja, aber die Franzosen haben ja auch, ich sage, ihr habt sie ermordet. Naja.
Naja.
Ja, und so, das ist natürlich eine Prägung und deswegen gab es ja auch die 68er, man musste sich irgendwie, ich war nicht wirklich Teil des Ganzen.
Aber deine Frau.
Aber vielleicht heute.
Ja, und deine Frau war es ja schon, also deine Frau war ja da federführend.
Ja, ja. War sie?
Ihre Hippie-Zeit?
Ja, das war, aber Hippie ist Flucht. Also ich habe mich damals gefragt, ich war nur auf einer Demo, auf einer friedlichen in meinem, na gut, jetzt in den letzten Jahren nochmal hatten wir welche, aber ich war in den jüngeren Jahren nur auf einer Demo, weil ich verstand die Auseinandersetzung nicht, wo man auf die Straße geht und gewaltsam auf Polizisten einschlägt und umgekehrt, die man ja von seinen Steuergeldern bezahlt. Mhm. Das macht ja irgendwie keinen Sinn. Mhm. Also das Problem muss ja, entweder hast du friedliche Demonstrationen. Das hat mich immer bis hin zu dieser, habe ich mich mit jemandem unterhalten vor, auch langer Zeit eigentlich schon. Da habe ich gesagt, du bist doch damals bestimmt, weil der immer noch als Studienrat sagte, ich bin bekennender Kommunist, bin ich immer noch. Ging mir aber zwischen ziemlich gut. Und sage ich, aber bist du auch damals über die Straßen gelaufen und hast gesagt, Mao Zedong. Da sagt er, klar, also immer voller Kante am Dammtor und den Polizisten auf die Fresse und so. Ich sage, du weißt schon, dass Mao ein Massenmörder ist, ne? Mit 35 Millionen im eigenen Land. Ah ja, klar. Sag, hast du mal überlegt, dass du im Lehramt dich vielleicht mal hinstellen müsstest und müsstest mal sagen, ich habe mich in diesem Leben geirrt. Also so kannst du das ja nicht sehen. Und das sagte er zu mir mit einem Glas Champagner. Ich habe mich umgedreht und ich habe diesen Mann nie wieder gesehen. Ich wollte mit dem nichts mehr zu tun haben. Keine Reue, kein nichts. Aber fand ich nicht lustig.
Nee.
Also ein politisches Gewissen habe ich schon. Mhm. Aber ich arbeite ja noch Sachen auf, wie du siehst.
Ich glaube, dass in uns, also selbst jetzt in meiner Generation, noch sehr viel Scham steckt über das, was wir gemacht haben. Und das
Schamjahr. Das kenne ich, auch wenn meine Eltern beide nicht zum Krieg in irgendeiner Form beigetragen haben. Meine Mutter hat auf Bauernhof gearbeitet und mein Vater hat auf Entfernung, die haben sich alle gut durchgemürgelt, er und seine Brüder, der hat eine Bombe auf Entfernung gehört und nie eine Waffe in der Hand gehabt. Ja. Da hat er gut hingekriegt. Und als die Amerikaner kamen, hat er nach 14 Tagen irgendwie, hat er die Hände hochgehoben und nach 14 Tagen haben sie gesagt, die sind doch Architekt, wir brauchen Schweineställe, wir müssen was essen. Mhm. Das war alles, was er erlebt hat. Also aufgrund seiner, ich habe früher nicht verstanden, warum er nicht aber in Frankreich war, in die Resistance gegangen ist, war ungebunden, hatte keine Kinder. Mhm. Aber da wusste ich noch nicht seine Geschichte mit seinem Vater.
Ja.
Das heißt, wenn du solche Traumata erlebt hast, dann hast du vielleicht auch einfach nur schlichtweg den Wunsch zu überleben.
Mhm.
Das kann ich ihn nicht mehr fragen und das kann man ihm auch nicht vorwerfen.
Mhm.
Da sind wir wieder ganz zurück zu einem anderen Thema.
Aber wir haben so viele schöne Themen gehabt. Und wenn ich jetzt nochmal frage, liegt noch was oben, dann kommt auch noch was, ne?
Es hört wahrscheinlich nicht auf.
Nee. Dann würde ich sagen, machen wir einfach eine zweite Folge. Ich hätte ja auch mal Lust, Dagmar und Ivo an den Tisch zu holen, denke ich gerade. Das wäre ja auch mal interessant.
Könnte man auch mal machen.
In ein, zwei Jahren, dann haben wir nämlich, denke ich mal, wieder eine ganze Menge Neues auch zu erzählen, weil dann kommen unsere Erfahrungen mit diesen Seminaren. Das ist ja auch ein permanentes Dazulernen. Das darf man nicht unterschätzen.
Ja.
Ich lerne so gerne dazu. So menschliche Erfahrungen machen, neue.
Das kann ich nachvollziehen. Mhm. Das hört auch hoffentlich erst auf, wenn der Deckel zugeht, ne?
Ja, der geht ja auf der Bühne zu bei mir.
So, du weißt das vielleicht, dass wir immer einmal räuchern zum Schluss.
Ich habe das so in der Erinnerung. Das erinnert mich an katholische Kirche. Ich war nicht in der katholischen Kirche.
Aber es ist kein Weihrauch.
Das kann ich noch nicht so gut unterscheiden.
Ah. Okay. Ist es okay, wenn es da steht, oder soll ich es wegtun?
Ist okay. Ich habe zu wenig gerochen. Ich glaube, einmal nur Weihrauch habe ich, glaube ich, nur einmal in Mailand in der Kirche gerochen.
Mhm. Aber das ist jetzt ein Albei.
Da hätte ich die nächste Geschichte.
Ja. Gibt es irgendwas, was du ins Feuer geben möchtest, was du befeuern möchtest oder was du hier lassen möchtest?
Ins Feuer geben?
Bisschen weiter zündeln hier.
Ja, ich möchte den Horizont ein bisschen näher ziehen.
Mhm.
Das geht.
Okay.
Da arbeite ich dran.
Okay. Was ist dann gut daran?
Du kannst dahinter schauen. Mhm. Und dann kommt noch mehr Neues.
Okay.
Horizont als Tellerrand?
Nein, das ist kein Tellerrand. Der ist ganz breit, ganz groß, ganz, ganz, ganz breit.
Ja.
Teller ist ja klein und rund. Klein und rund kann ich nicht. Groß und weit.
Und dann dahinter schauen.
Und dann dahinter schauen.
Mhm. Sehr schön, hinter den.
Das habe ich von meinem Vater mitbekommen. Der hat vermutlich auch durch sein Aufwachsen immer groß gedacht. Entweder oder eine teure Bohrmaschine oder keine. Gute Schuhe oder keine.
Mhm.
Eine ordentliche Hose oder erb eine. Lass es rein, keine kaufen. Und wir hatten wenig Geld.
Mhm.
Ich habe noch nicht gerahmt, aber den Monatsplan mit Kostenaufstellung aus seinem letzten Lebensjahr, als ich 19 war oder 20 war, wie seine Rente zu verteilen war, damit wir durchkamen. Das ist irre, das kann sich heute keiner mehr vorstellen. Mhm. Ich habe übrigens daraus gelernt, das einzuschätzen Und wenn wir früher nach Südfrankreich auf Produktion gingen, wo wir ja sehr viel waren, so von Herbst bis Frühjahr, weil dann im Winter die Sonne schien und dort fotografiert haben, dann habe ich immer geguckt und habe gesagt, nee, das Restaurant ist jetzt zu teuer. Wir müssen jetzt mal 2 Tage billig essen gehen, sonst kommen wir da nicht zurecht. Und das, da gönnen wir uns jetzt noch 3 Büschel, die bestellen wir und lassen da hinfahren. Aber auf das müssen wir verzichten. Und dann waren wir immer so 3-5% unter der Grenze des Kostenvoranschlags. Ich habe das nie aufgeschrieben. Es hat immer gepasst.
Das ist ein automatisches...
Ja, aber das ist letztlich... ist es die gefühlte Akribie meines Vaters, der das auf Papier ausgeübt hat. Ne?
Aber schön. Sehr schöne Geschichte zum Ende deiner wundervollen vielen Geschichten.
Kommt immer noch
heute.
Das.
Ja, genau, deswegen. Das ist wirklich ganz schön, dass es nicht aufhört. Ne? Vielen Dank, lieber Ivo von Renner, dass du bei uns warst.
War schön.
Uns einen Einblick gegeben hast in deine reiche, kreative Welt.
Ja, und vor allem in die tiefe Geschichte von dir und deiner Familie auch. Deiner Seele. Ein Stück weit. Vielen Dank.
Merci. War schön mit euch.
Ja, sehr schön.